Wir wollen weitermachen in 1. Petrus 4, Vers 10, wo wir letztes Mal schon begonnen haben. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir haben uns, wie gesagt, letztes Mal schon mit dem Vers beschäftigt. Es geht hier um die Gnadengabe und hier aus dem Vers können wir ableiten, dass jeder Gläubige eine Gnadengabe hat. Im Griechischen ist hier das Wort Charis, beziehungsweise Charisma, das auf Charis beruht und eine Verbwurzel gibt es auch, die heißt charizomai und das bedeutet schenken oder frei geben. Etwas frei geben und derjenige, der es natürlich bekommt, bekommt es frei. Also das ist der Hintergrund von diesem Wort Charisma, woraus schon hervorgeht, dass diese Gnadengaben ein freies Geschenk darstellen, ein freies Geschenk von Gott an jeden wiedergeborenen Christen. Und mit diesem Geschenk einhergeht aber auch die Verantwortung des Gläubigen, mit dieser gut zu haushalten, ein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes zu sein. Hier sehen wir, diese Gabe ist mannigfaltig, also dadurch ergibt sich auch, dass praktisch nicht ein Christ eine Kopie vom Nächsten ist, sondern dass diese Gaben sich auch ganz verschiedenartig, eben mannigfaltig auswirken können, in zwei großen Einteilungen, wie wir in Vers 11 gesehen haben, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Also diese beiden großen Kategorien haben wir, auf der einen Seite die Redegaben, auf der anderen Seite die Dienstgaben, wobei ich gesagt hatte, dass alle Gaben immer einen Dienst darstellen, also auch die Redegaben, aber es gibt Gaben, die eher mit Reden in Verbindung stehen und Gaben, die eher mit dem Dienst, ohne Worte in Verbindung stehen. Und auch da hatte ich wieder gesagt, auch jemand, der einen praktischen Dienst tut, ist deswegen nicht herausgenommen, dass er auch redet. Ja? Denn solch ein Dienst gibt ja auch immer wieder Möglichkeiten zum Zeugnis zum Beispiel oder eben gerade unter Gläubigen zur Stärkung des anderen Gläubigen. Und somit ist beides immer vorhanden, aber es gibt einfach Schwerpunkte. Und die sehen wir hier, die Einteilung macht Petrus selbst. Dadurch, dass es frei ist, sehen wir auch, es ist nicht etwas, wo wir in flehentlichem Gebet Tage, Woche, Monate lang zum Herrn kommen und sagen, Herr, gib mir diese Gabe, sondern jeder Gläubige hat eine Gabe und er ist aufgefordert, mit dieser zu haushalten und die entsprechend dann im Leib Christi einzubringen und eben damit den anderen zu dienen. Die anderen sind darauf angewiesen, auf diesen Dienst, denn jedes Glied tut dem anderen Handreichung und somit ergänzt sich der Leib Christi und es ist nicht eben so, dass nur ein paar die Gaben haben, ja, das sind sozusagen diejenigen, die alles in der Hand halten und alle anderen sich dienen lassen, sondern in der Gemeinde ist es ein Dienst, ein Miteinander, wo praktisch die Gläubigen mit ihren verschiedenen Gaben sich ergänzen. Ich hatte auch gesagt, dass Charisma, eben dieses Wort hier, ist die Grundlage für die Bezeichnung charismatische Bewegung. Die Bibel lehrt ganz klar, jeder Gläubige hat sozusagen eine Gabe, also ein Charisma. Aber warum nennt sich die charismatische Bewegung auch selbst charismatische Bewegung oder nennt sich Charismatiker Charismatiker? Hier liegt eben die Betonung nicht auf allen Gaben, sondern auf bestimmten Gaben, nämlich ganz speziell Prophetie, Zungenrede, Wundertaten, also auf diesen Gaben, die mit solchen Offenbarungen zu tun haben, mit übernatürlichen Offenbarungen und eben weniger auf diesen anderen Gaben. Ja, wir haben ja in der Schrift eine Vielzahl von Gaben, die aufgezählt werden. Aber manche gehen dann so weit, dass sie sagen, wenn jemand nicht in Zungen reden kann, dann ist er gar nicht errettet. Ja, viele sind da inzwischen gemäßigter. Bei der Entstehung der Pfingstbewegung war das oft mit eine tragende Aussage, ohne Zungenrede hat man das Heil nicht. Das wäre ein Zeichen für die Errettung. Und so liegt die Betonung bei der charismatischen Bewegung auf eben diesen, auf bestimmten Gaben und nicht auf allen Gaben, wobei man das auch nicht generell sagen kann, aber oft geht es eben in die Richtung. Und deswegen bezeichnet man sich als Charismatiker, weil man eben für diese Gaben ist, beziehungsweise sogar in ringendem Gebet darum bittet, zum Beispiel, dass man Zungenrede bekommt oder Prophetie oder sonst auch immer. Und manche sind dann ihres Heils nicht gewiss, bis sie wirklich diese Gabe dann bekommen haben, weil sie eben da auch falsch belehrt werden. Ich hatte auch gesagt, wir machen einen Exkurs auch, was die Gaben angeht. Ich möchte eben auch darauf eingehen, auf die Frage, welche Gaben gibt es heute noch und welche nicht. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt Gaben. Ja, das sehen wir ja hier. Und jeder soll so dem Herrn dienen. Also jemand, der an das Aufhören bestimmter Gaben glaubt, von der Schrift her, sagt damit nicht, es gibt keine Gaben, sondern es gibt bestimmte Gaben, die sind für die gesamte Gemeindezeit gedacht. Und es gibt andere Gaben, die waren nur für die Anfangszeit der Gemeinde gegeben. Und die Frage ist, welche sind das? Das ist eine ganz praktische Frage, die man sich stellen muss und stellen sollte, denn das hat praktische Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Es hat praktische Auswirkungen auch, wie gehen wir mit anderen um, die von sich behaupten, ich habe die Gabe zum Beispiel der Prophetie. Deswegen ist es ein Punkt, mit dem ich mich heute oder mit dem wir uns heute mehr beschäftigen wollen. Ich werde einige Punkte aufzeigen von der Schrift her, aber wir können jetzt nicht auf alles, auf jedes Argument, auf alles eingehen, weil sonst würde es wieder den Rahmen sprengen. Ich kann auch, wer mehr Interesse hat, das weiter zu vertiefen, dann auch entsprechende Literatur empfehlen. Wenn wir die Schrift anschauen, dann sehen wir, dass wir in unterschiedlichen Bibelbüchern, unterschiedlichen Briefen eine unterschiedliche Aufzählung von Gaben haben. Und es ist klar, dass im ersten Korintherbrief sehr viele von diesen Gaben aufgezählt werden, die aufgehört haben. Diese Gaben werden teilweise in anderen Briefen, wo es auch Listen von Gaben gibt, gar nicht erwähnt. Und deswegen ist natürlich der Korintherbrief hier auch wichtig. Und es ist interessant, dass wenn man mit einem Charismatiker spricht und darauf hinweist, dass bestimmte Gaben eben nur für die Anfangszeit der Gemeinde gegeben worden sind, dass er dann direkt auf 1. Korinther 12 verweist. Also das ist eine Bibelstelle, die kennt, denke ich mal, so gut wie jeder Charismatiker. Während sie sich vielleicht ein bisschen schwerer tun zu sagen, wo sind denn die anderen Stellen über die Gaben in den anderen Büchern. Und natürlich wollen wir auch die mit betrachten. Eins müssen wir uns vor Augen führen, bevor wir darauf eingehen. Gewisse Gaben standen auch in Verbindung mit einem bestimmten Amt. Zum Beispiel gab es spezielle Gaben, die einen Apostel als Apostel auswiesen. Und somit gab es bestimmte Wundergaben, übernatürliche Gaben, die einen Apostel als solchen auszeichneten und somit einfach in Verbindung mit diesem Amt stehen. Wenn man sagen würde, diese Gaben gibt es heute auch noch, dann müsste man auch so weit gehen und sagen, es gibt heute auch noch Apostel. Genauso stehen natürlich manche Gaben in Verbindung mit dem Prophetenamt. Ja, zum Beispiel eben die Gabe der Prophetie. Jemand, der die Gabe der Prophetie hatte, war dadurch ein Prophet. Und dann müsste man auch so weit gehen und sagen, auch die Propheten gibt es heute noch, wenn man sagt, die Gabe der Prophetie gibt es noch. Deswegen wollen wir uns auch mit diesen Dingen beschäftigen. Und ich möchte erstmal auf das Apostelamt eingehen und hier aufzeigen, dass es eben heute keine Apostel mehr gibt. Und damit ist eigentlich schon viel geklärt. Wir müssen dazu uns vor Augen führen, dass es verschiedene Arten von Apostel gab. Die ganz bekannten sind natürlich die 12 Apostel. Ja, das sind die 12 Apostel des Herrn, das sind diejenigen, die mit dem Herrn zusammen waren, das sind die Jünger, die der Herr erwählt hat, mit Ausnahme von Juda, bei dem heißt es, sein Amt empfange ein anderer, weil er eben der Verräter war. Judas. Und Judas war nie errettet. Jesus sagt ganz klar, ihr seid alle rein außer einer, und das ist nämlich der Judas. Er war sozusagen ein falscher Apostel, aber trotzdem hat Jesus ihm seine Liebe erwiesen. Er kann sich also nachher nicht rausreden, nichts gewusst zu haben. Und für ihn sollte ein Ersatz gesucht werden. Und das Interessante ist bei den Kriterien für diesen Ersatz. Da wird nämlich ausdrücklich genannt in der Apostelgeschichte, es musste jemand sein, der seit der Taufe mit Jesus zusammen war und mit Jesus gegangen ist. Also er musste praktisch ähnliche Kriterien oder die gleichen Kriterien erfüllen, wie die anderen 11 Jünger erfüllen mussten, nur dass er eben damals noch nicht ausgewählt worden war vom Herrn Jesus. Und dann wurde ja das losgeworfen und das fiel dann auf Matthias, der dann praktisch der Ersatz für Judas war. Das heißt, um in diesen Kreis der 12 zu kommen, musste man damals gelebt haben und auch damals praktisch mit dem Herrn Jesus gegangen sein, ihn persönlich gekannt haben und Zeuge seiner Auferstehung gewesen sein. Anders konnte man nicht in den Kreis der 12 Apostel kommen. Also wer heute sagt, ich bin einer von den 12, ja, oder ich bin Apostel genauso wie einer von den 12, der bewegt sich nicht in der Schrift, sondern außerhalb der Schrift. Die 12 Apostel waren ganz klar nur in der Anfangszeit der Gemeinde da. Und die Bibel sagt auch nicht, dass die danach ersetzt worden sind, sondern das waren Zeugen der Auferstehung des Herrn Jesus, und 3 Generationen später oder 2 konnte man nicht mehr Zeuge der Auferstehung des Herrn Jesus sein. Nicht in dem Sinne, dass man mit ihn gekannt hat, als er hier auf dieser Erde war, bevor er gestorben ist und auferstanden ist. Dann gibt es noch einen ganz speziellen Apostel, das ist der Heidenapostel. Ja, das ist Paulus. Paulus gehört nicht zu den 12, aber er ist Heidenapostel. Im Gegensatz zu den 12, die 12 hatten ihren Dienst unter den Juden. Das wird auch ganz klar, als Paulus nach Jerusalem hinaufzieht. Sprechen sie ja miteinander und sagen auch ganz klar, bringen das zum Ausdruck, dass die 12 eben weiterhin unter den Juden dienen, während Paulus eben ganz speziell der Heidenapostel ist. Kann es sein, dass heute jemand ein Apostel ist wie Paulus, also ein Heidenapostel? Ja. Nein, ich sage jetzt ja, also zu meiner Frage. Ich sage nein, denn um Heidenapostel zu sein, musste man Paulus sein. Ja. Und niemand, der heute lebt oder auch im Laufe der Jahrhunderte gelebt hat, ist oder war Paulus. Paulus selbst bezeichnet sich in 1. Korinther 15 als unzeitige Geburt. Vers 8. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Durch diese Aussage weist er darauf hin, dass er selbst unzeitig ist, also spät berufen wurde als der Heidenapostel im Vergleich zu den anderen 12, und deutet eben damit auch an, dass es nicht noch hunderte von weiteren Aposteln geben würde. Was wären das für Geburten dann? Noch unzeitigere Geburten. Dazu kommt noch, dass Paulus sagt, dass sein Dienst auch von besonderen Zeichen begleitet war. 2. Korinther 12, Vers 2. Nee, Vers 2 ist es nicht. Da ist ja diese Begebenheit, wie er entrückt wird. Ich meine aber eine andere Stelle. 12. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Also es gab besondere Zeichen, die praktisch Paulus als Apostel bestätigt haben. Das waren die Zeichen eines Apostels. Und hier trifft das zu, was ich vorher gesagt habe. Ein Aposteldienst war eben begleitet von speziellen Zeichen. Und deswegen ist es klar, dass diese Zeichen, die den Aposteldienst von Paulus begleitet haben und ihn als solchen autorisiert haben, dass diese Zeichen nicht bei jedem einzelnen Gläubigen vorhanden waren. Weil wie könnte sonst Paulus sich als Apostel auszeichnen, wenn jeder Gläubige solche Zeichen gehabt hätte? Und das war eben nicht der Fall. Wir sehen das auch an anderen Beispielen. Wir sehen das am Beispiel bei der Auferweckung von Tabitha. Die Tabitha, die war unter Gläubigen. Alle waren traurig, dass sie gestorben ist. Sie hatte nämlich den Heiligen gedient. Aber Petrus kam dahin und bis jetzt hatte kein anderer Gläubige sie auferweckt oder Gott gebeten, sie aufzuerwecken. Es musste der Apostel Petrus erst kommen und durch Petrus hat Gott dann dieses Wunder gewirkt. Und da sehen wir zum Beispiel, solche Totenauferweckungen geschahen nicht durch jeden Gläubigen. Und es war nicht überall dort, wo Gläubige vorhanden waren, war jemand da, der diese Gabe hatte, in dem Sinne jetzt Tote aufzuerwecken. Also es gibt spezielle Zeichen, die den Aposteldienst auszeichneten. Und diese Zeichen waren nicht das Vorrecht von jedem einzelnen Gläubigen, von jedem einzelnen Christen, wenn er nur genug Glauben hätte. Das war eben nicht der Fall. Weitere Apostel im engeren Sinne gibt es nicht. Wir müssen uns vor Augen führen, dass Apostel von der Bedeutung her Gesandter bedeutet unter anderem. Und in diesem Sinne gab es Apostel im weiteren Sinne, zum Beispiel Barnabas, von dem jetzt nicht gesagt wird, dass Zeichen wie unter Paulus durch ihn gewirkt worden sind. Er war ein Mitarbeiter der Apostel und in diesem Sinne auch ein Apostel, ein Gesandter auch von Antiochia und in diesem Sinne ein Apostel im weiteren Sinne. Die Frage ist, gibt es heute Apostel im engeren Sinne und gibt es heute Apostel im weiteren Sinne? Und wir sehen aufgrund von einer anderen Bibelstelle, dass eben weder noch der Fall ist. Und dazu schlagen wir den Epheserbrief auf und diese Stelle gibt uns weitere Hinweise überhaupt über das Aufhören der offenbarenden Gaben, also der Gaben, die oft mit dem Aposteldienst und mit den Propheten in Verbindung standen. Denn wir müssen uns vor Augen führen, dass ein Apostel häufig auch ein Prophet war, also die Gabe der Prophetie hatte, wie zum Beispiel Paulus selbst. In Epheser 2, ab Vers 19, da lesen wir Folgendes. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sehen, hier wird die Gemeinde beschrieben und die Gemeinde hat eine Grundlage. Und diese Grundlage sind die Apostel und die Propheten. Wie wir sehen werden, ist diese Grundlage, die sie gelegt haben, die Heilige Schrift. Denn Gott hat sie beauftragt, die Heilige Schrift niederzuschreiben. Und somit gehören auch bei Propheten die Alttestamentlichen dazu, denn auch ihnen wurde eben das Alte Testament geoffenbart. Und so gab es weitere Apostel und Propheten im Neuen Testament, die den Kanon der Schrift dann vervollständigt haben. Und Jesus hat es den Jüngern selbst angekündigt. Er hat gesagt, er wird seinen Geist schicken und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er hat nicht gesagt, er wird seinen Geist schicken und er wird alle Gläubigen aller Zeiten an alles erinnern, was er gesagt hat. Ja, es ist nicht so, dass heute ein Prophet berufen wird und der Heilige Geist sagt ihm, was Jesus gesagt hat. Denn das haben die Apostel und Propheten niedergeschrieben im ersten Jahrhundert und diese Schrift haben wir in der Hand. Diese Schrift ist abgeschlossen und deswegen haben diese Apostel und Propheten, hat Gott durch die Apostel und die Propheten die Grundlage gelegt für die Gemeinde. Und die Grundlage, die wird nicht immer wieder neu gelegt, auch wenn manche das versuchen. Aber wenn wir uns wirklich ein Haus, ein Gebäude vorstellen, welches ja die Gemeinde ist, dann kommt erst die Grundlage und dann kommen die verschiedenen Stockwerke. Und dieses Bild zeigt sehr eindrücklich, welche Rolle die Apostel und die Propheten hatten, nämlich eine Rolle, die Grundlage zu legen und dann wird alles darauf aufgebaut und Christus selbst ist natürlich der Eckstein, der wichtigste Stein des Gebäudes. Wir sehen auch in der Offenbarung, dass die Schrift abgeschlossen ist. Wenn wir das letzte Buch lesen, das letzte Kapitel der Bibel, dann sehen wir, welche Strafe demjenigen angedroht wird, der hier etwas wegnimmt oder hinzutut. Und natürlich bezieht sich das in erster Linie auf das Buch der Offenbarung. Aber es ist kein Zufall, dass genau dieses Buch das letzte Buch ist, die letzte Offenbarung an Johannes ist, die eben die Dinge über die Zukunft behandelt. Und somit sehen wir durch die Natur dieses Buches, dass damit die Offenbarung Gottes wirklich abgeschlossen ist. Es behandelt ja die zukünftigen Dinge, es behandelt das tausendjährige Reich, es behandelt die Ewigkeit. Und damit haben wir alles, was wir brauchen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, der für das Aufhören dieser übernatürlich offenbarenden Gaben steht. Das ist nämlich die Allgenügsamkeit der Schrift. Und die Schrift, die Heilige Schrift, ist genügsam, ist ausreichend, um die Gemeinde zu leiten. Dazu reicht die Bibel aus. Wir brauchen keine weiteren Propheten und Offenbarungen, um eben die Gemeinde zu leiten. Das sagt uns praktisch die Bibel ganz klar im 2. Timotheus 3, 16 bis 17, dass die Bibel ausreichend ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also die Schrift ist eingegeben, damit wir zubereitet werden und damit wir zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet werden. Das heißt, wir brauchen hier keine weiteren Offenbarungen, weil die Schrift ausreicht. Wer sagt, wir brauchen zusätzlich noch was zur Bibel dazu, der widerspricht der Botschaft der Bibel selbst, weil die Bibel eben von sich sagt, dass sie allgenügsam ist. Gut, viele heutigen Propheten werden sagen, richtig, der Kanon ist abgeschlossen. Der Kanon ist abgeschlossen, ich würde nie zur Bibel etwas hinzufügen. Wir brauchen Prophetien heute eben nur, um nicht um neue Lehren zu bekommen, sondern um Führung zu bekommen, zum Beispiel, was sollen wir als Gemeinde machen, wo sollen wir missionieren und so weiter und so fort. Also um praktische Führung zu bekommen. Aber wenn wir da nochmal diesen Vers anschauen, den ich gerade gelesen habe, da steht, dass der Mensch zubereitet wird, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Jeder Dienst, den wir tun, persönlich oder als Gemeinde, ist durch die Schrift abgedeckt. Wir sind ausreichend ausgerüstet durch das Wort Gottes. Deswegen brauchen wir auch nicht, wir brauchen keine Prophetien, Visionen bekommen, die uns sagen, wir sollen da und dahin gehen, um zu evangelisieren. Wir haben die Schrift und das reicht aus. Und Gott kann souverän natürlich Türen aufmachen, Türen schließen. Eine offene Tür, das hatten wir ja schon behandelt, kann ein Hinweis sein, dass Gott uns da gebrauchen möchte. Ist kein zwingender Hinweis, denn manchmal scheint eine Tür offen zu sein und daraus entsteht gar nichts. Ja. Gott ist souverän und deswegen wissen wir, dass wir unter seiner Führung sind, dass er uns gebrauchen kann, ohne uns eben über die Schrift hinaus Offenbarungen zu geben. Das ist wirklich wichtig, dieses Prinzip, die Schrift ist allgenügsam und das ist auch das, was ausgedrückt wird durch dieses Grundprinzip der Reformatoren, sola scriptura, allein die Schrift. Das ist die Lehre der Reformatoren der Reformation, die sie nicht erfunden haben, sondern die sie in der Bibel wiederentdeckt haben. Wir müssen uns vor Augen führen, es gab auch in diesem Punkt einen Konflikt zwischen der Reformation und dem Katholizismus, denn die katholische Kirche hat sehr wohl das Vorhandensein von Prophetien behauptet. Ja, durch verschiedene Personen, die eben besonders hingegeben waren, das waren oft Frauen, das waren in der Mystik verschiedene Personen, die hatten Jesus-Erscheinungen, die hatten Träume, die hatten Dinge, wo ihnen Sachen geoffenbart werden. Und die katholische Kirche hat damals auch dieses Prinzip gehabt, das wird an der Schrift geprüft und natürlich von der katholischen Kirche selbst. Also sie hat die Autorität auch, das zu prüfen, ob das von Gott ist. Und das ist bis heute so, wenn jemand eine Vision hat im Katholischen, dann wird das geprüft. Und dann kommt man zum Schluss, das ist von Gott oder das ist nicht von Gott. Ja, und oft ist man vorsichtig in dem Sinne, man wartet, bis jemand verstorben ist. Und dann sagt man, okay, diese Prophetien dieser Person sind von Gott. Weil wenn sie das zu Lebzeiten sagen, könnte es sein, danach kommen ganz schlimme Offenbarungen. Und jetzt hat man schon gesagt, das, was diese Person geoffenbart hat, war von Gott. Und was machen wir jetzt? Ja? Also das war dieser Konflikt. Und die Reformatoren sind dem entgegengetreten. Und haben gesagt, nein, allein die Schrift, sola scriptura, und das haben sie wiederentdeckt. Im Prinzip diese Behauptung, diese heutige Behauptung, und auch zu Luthers Zeiten, da gab es ja auch praktisch außerhalb der Kirche die Zwickau-Propheten und andere, die aufgetreten sind und gesagt haben, der Geist hat mir Prophetien angegeben, dem ist Luther entgegengetreten und die anderen entgegengetreten und haben gesagt, sola scriptura. Dieses andere Prinzip, ja, dass man sagt, die Schrift kommt zwar zuerst, aber es kann Offenbarungen geben, die der Schrift untergeordnet sind. Das heißt prima scriptura. Das heißt, wenn man diese Meinung vertritt, dann bewegt man sich nicht mehr auf dem Prinzip sola scriptura, dass die Schrift allgenügsam ist, sondern prima scriptura, dass die Schrift Vorrang hat vor den Prophetien, aber dass es diese eben doch gibt. Die Bibel reicht dann eben nicht aus. Dazu kommt, angenommen, es gäbe auch solche untergeordneten Offenbarungen, dann müssten hier die Kriterien für einen biblischen Propheten angelegt werden. Und das schauen wir uns ganz kurz an. Das ist schon im Alten Testament festgelegt, im 5. Buch Mose, Kapitel 18. Und zwar werden hier falsche Propheten angekündigt. Es wird erst der richtige angekündigt, nämlich in Vers 15, ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Und dann wird gesagt, der Prophet in Vers 20, doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woher können wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat, dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Diese Kriterien müsste man anlegen, jetzt nicht, dass man ihn tötet, ich meine, das ist Altes Testament, ganz klar, aber diese anderen Prinzipien, ein Prophet war jemand, der ein Sprachrohr Gottes war und das war jemand, der das geredet hat, was Gott ihm beauftragt hat. Das war nicht jemand, der einen Tag eine Prophetie weitergegeben hat, die eingetroffen ist und am nächsten Tag hat er eine weitergegeben, die nicht eingetroffen ist. Wie ist es aber bei diesen großen Propheten der pfingstencharismatischen Bewegung? Es gibt ja einige Prophetien, die dokumentiert worden sind. Und hier haben wir beides. Hier haben wir Prophetien von Reinhard Bonnke, die, wo man sagen könnte, da sind manche bis zu einem gewissen Grad eingetroffen. Ja, es ist dann eben oft nicht mit diesen Details, die wir bei den biblischen Propheten haben, aber so, dass man sagen, manche Dinge, die hat er angekündigt und das ist dokumentiert, dass es Ereignisse gibt, die man darauf sehr gut deuten könnte. Aber es gibt auch dokumentierte Prophetien von Reinhard Bonnke, die nicht eingetroffen sind, und zwar einige. Und damit erfüllt er schon nicht mehr die biblischen Kriterien für einen Propheten. Und das ist ja kein Einzelfall, sondern das ist generell so. Es gibt unzählige Prophetien, die nicht eingetroffen sind, die sich ganz klar anders entwickelt haben, wo man auch nicht sagen kann, das könnte noch kommen, weil das waren teilweise mit Zeitangaben. Sehr gerne bezieht es sich auch auf Zahlen, wie voll ein Stadion sein wird bei einer Evangelisation. Da hat Bonke öfters mal daneben gelegen. Und ich meine, bei solchen Dingen ist es auch leicht, dann zufällig mal richtig zu liegen, wenn man so weiß, wie voll die Stadien sonst waren und dann sagt, ja, das wird wieder zwei Drittel oder hier wird es gefüllt sein. Da kann man dann richtig oder falsch liegen. Aber wir sehen hier, dass diese Kriterien nicht mal diese praktisch in der Regel erfüllt sind, weil es eben diese Nachweise gibt von dokumentierten Falschprophetien. Und da gibt es dann auch Ausreden, dass man sagt, ja, man hat praktisch das Reden Gottes eben in dem Moment nicht ganz so erkannt. Es war nur ein Eindruck, dass Gott das sagen möchte. Und dabei war das jetzt wirklich aus sich heraus. Und im nächsten Moment war der Eindruck halt so stark und richtig. Und da hat es dann gestimmt. Das ist nicht biblische Prophetie. Biblische Prophetie ist exakt, ist genau, ist detailliert, ist nachprüfbar. Und solch ein Prophet soll mir mal jemand präsentieren, der die Kriterien für einen biblischen Propheten erfüllt. Dazu kommt natürlich noch, dass es auch die Aussage gibt im Alten Testament, dass wenn ein Prophet sogar die Wahrheit redet, also ein Ereignis eintritt und dann sagt er, jetzt dienen wir anderen Göttern, auch dann soll man auf den Propheten nicht hören. Also sogar das gab es, dass jemand eben durch finstere Mächte das Richtige vorausgesagt hat, und dann gesagt, jetzt fallen wir von Gott ab. Das heißt, sogar wenn das so wäre, haben wir die anderen Offenbarungen der Schrift, die uns eben hier zeigen, dass die Grundlage durch die Propheten gelegt worden ist im ersten Jahrhundert und diese Gaben, diese offenbarenden Gaben, nicht für die gesamte Gemeindezeit gedacht waren, sondern das war eine grundlegende Zeit. Und wir haben sowas immer wieder. Also immer wieder, wenn Gott etwas Neues anfing, dann gab es Zeichen und Wunder. Zum Beispiel unter Mose. Ja, Gott gab unter Mose das Gesetz und dort gab es sehr viele Zeichen und Wunder. Aber uns wird nicht berichtet, dass in der gesamten Zeit der Geschichte Israels solche Wunder stattgefunden haben wie unter Mose und dann unter Josua. Es gibt zwar einzelne Episoden, wie zum Beispiel unter Elia und Elisa, aber eben nicht, dass in der gesamten Zeit der Geschichte Israels, die ja tausende von Jahren umfasst, eben das Vorhandensein von Zeichen und Wundern die Normalität war. Und so ist es ganz natürlich, dass die neu entstandene Gemeinde unter den Aposteln und Propheten eben auch diese Zeichen aufweisen. Diese Verbindung mit dem Aposteldienst möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen. Im Hebräerbrief haben wir hier auch einen Hinweis, dass sogar in der Gemeindezeit diese Zeichen und Wunder, sogar in der Zeit des ersten Jahrhunderts es bereits ein Nachlassen dieser Zeichen und Wunder gab. Hebräer Kapitel 2, ab Vers 3. Also hier gibt es eine Ermahnung, dass man das Evangelium nicht abweisen soll. Und dann heißt es in Vers 3, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, das sind unter anderem die Jünger, von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und wenn man das so schnell durchliest, dann übersieht man es vielleicht. Aber was fällt auf? Es heißt, Gott sein Zeugnis dazu gab. Also schon zu diesem Zeitpunkt, wo der Hebräerbrief niedergeschrieben worden ist, schreibt er in Vergangenheit. Gott gab sein Zeugnis zu dieser Verkündigung durch Zeichen, Wunder, Kraftwirkungen. Und so sehen wir hier schon im Laufe des ersten Jahrhunderts gab es hier eine Abnahme dieser Zeichen und Wunder. Einen weiteren Punkt, den ich noch für heute abschließend behandeln möchte, wir werden dann nächstes Mal da weitermachen. Gibt es heute eine Gabe, die wir Prophetie oder Weissagung nennen können? Also viele stimmen zu, dass sie sagen, sola scriptura, die Gabe der Weissagung, so wie sie hier bei den Propheten vorhanden war, die gibt es nicht mehr. Aber die Verkündigung des Wortes Gottes könnte man auch als Weissagung bezeichnen, so wird gesagt. Und ein Argument dafür, das herangezogen wird, ist 1. Korinther 14, Vers 3. Da heißt es, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Also, was wurde durch Weissagen erreicht? Dass Gläubige erbaut worden sind, ermahnt worden sind oder getröstet worden sind. Und da man mit der Predigt des Wortes das gleiche Ziel erreichen kann, so wird gesagt, deswegen kann man die Predigt des Wortes auch als einen Prophetendienst oder einen Dienst der Weissagung, als Dienst der Weissagung bezeichnen. Das heißt, jemand, der das Wort verkündigt, ohne jetzt hier irgendwelche Offenbarungen weiterzugeben, sondern einfach das Wort auslegt, der weissagt. Und das sind auch gute Ausleger, die dieser Meinung sind. Sie bezeichnen dann einfach den Predigtdienst mit diesem Wort, meinen aber nicht die Weissagung zu der damaligen Zeit, sondern eben eine neue Art der Weissagung, einfach die Verkündigung des Wortes, weil eben da auch das Ziel erreicht wird, Erbauung, Ermahnung und Trost. Und um das zu klären, werden wir uns dieses Wort anschauen im Griechischen und sehen, dass dieses Wort etwas anderes aussagt und dass wir es nicht einfach so auf den Predigtdienst anwenden können oder auf andere Dienste, die mit Reden in Verbindung stehen. Das Wort Prophetizei, wir haben hier zwei Prophetizei und Propheteia. Das Prophetizei ist eben Weissagen, ist das Verb, und Propheteia ist Weissagung oder Prophetie. Es kommt im Prophetizei, also das Verb, kommt 27 Mal im Neuen Testament vor, also nicht so oft. Und wir schauen uns ein paar Bibelstellen dazu an. Matthäus 11 erstmal. Entschuldigung, eine andere Stelle. Matthäus 15, Vers 7. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er sprach, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Also hier ganz klar, es bezieht sich auf Jesaja, auf das Prophetenamt, das er ausgeführt hat, und somit auf alttestamentliche Prophetie. Dann Lukas. Ab Vers 67, da haben wir den Lobpreis des Zacharias. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach. Wenn man das jetzt mal einfach so stehen lässt, könnte man sagen, ja gut, Weissagen bezieht sich auch auf Lobpreis. Wenn wir das aber dann lesen, dann sehen wir, dass hier mehr enthalten ist. Ich lese einfach mal vor. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht, um ihn Erlösung bereitet und hat es aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die er uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Also er verwendet viele Wahrheiten aus dem Alten Testament, wendet sie aber ganz korrekt an auf das Kindlein, und die Art und Weise, wie er es anwendet, dadurch sehen wir ganz klar, es ist nicht einfach nur ein Lobpreis, den er von sich aus weitergibt, sondern es ist inspiriert, wie er das weitergibt. Ja, es ist eben durch den Heiligen Geist geschieht es, und somit ist es an sich wiederum eine Weissagung. Er sagt, über das Kindlein voraus wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Und bei Zacharias, auch wenn er gottesfürchtig war, da kann man trotzdem nicht erwarten, dass er praktisch das Alte Testament jetzt so parat hatte und all diese Dinge so anwende, all diese alttestamentlichen Wahrheiten, weil wir sehen später bei anderen, denen muss das erstmal erklärt werden. Denen muss erstmal erklärt werden, welche Prophetien beziehen sich auf Jesus, welche Wahrheiten beziehen sich auf ihn. Und so haben wir es hier nicht einfach mit einer Art Predigt zu tun, sondern mit einer übernatürlichen Weissagung, so wie es auch beschrieben ist. Dann schauen wir in den Korintherbrief, 1. Korinther 14, Vers 24. Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht, und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Hier haben wir eine Weissagung, die sich auf das Verborgene bezieht. Und das ist ja das, was eben Weissagung ausmacht, dass Verborgenes geoffenbart wird, sei es zukünftiges Verborgenes. Es kann sich aber auf Dinge beziehen, die jetzt in der Gegenwart verborgen sind. Und in dem Fall sind es hier die Gedanken oder das Verborgene des Herzens des Ungläubigen. Also auch hier nicht einfach eine Predigt, die zur Ermahnung oder zur Erbauung oder zum Trost dient, sondern hier haben wir auch eine übernatürliche Offenbarung des Verborgenen und somit nicht einfach ein Predigtdienst. Und auch hier kann man natürlich sagen, durch einen Predigtdienst kann man Ähnliches erreichen, indem man nämlich das Wort predigt und der Herr das Wort so führt, dass es eben denjenigen im Herzen trifft. Das führt aber nicht dazu, dass praktisch derjenige, der weissagt, das bewusst sagt und sagt, ich habe jetzt gesehen, du lebst in dieser und dieser Sünde. Wir wissen, bei der Entstehung der Pfingstgemeinden, da war das eben teilweise der Fall, dass dann eben konkret Personen angeklagt worden sind und gesagt worden ist, mir ist offenbart worden, dass derjenige im Ehebruch lebt, dass du im Ehebruch lebst und so weiter. Das ist eben nicht die normale Predigt, sondern hier haben wir es ganz klar mit Übernatürlichem zu tun, und somit passt es auch hier von diesem Wort her nicht, das einfach auf die Predigt anzuwenden. Da ich über der Zeit bin, machen wir doch bei diesem Punkt nächstes Mal noch weiter.